Wer weiß, was das ist? Wer weiß das noch? Ja? Genau, ein Adventskalender. Hat uns Alexander ja auch schon einen mitgebracht. Genau, es ist, Alexander hat uns ja schon erklärt, dass wenn man die Türchen aufmacht, dass wir dabei an, ja, die Tür dieser Welt denken. Hat er vorgelesen aus Johannes 10. So, aber, ja, Adventskalender gibt's ja auch in ganz vielen verschiedenen Formen und Farben, Arten und Weisen. Und ja, ich habe uns als Beispiel auch noch eine weitere Art mitgebracht, als Foto. Meine Eltern werden das Bild wahrscheinlich erkennen, denn das ist ein Adventskalender für meine Geschwister und mich vor 3 Jahren. Da haben wir 24 Beutel mit Süßigkeiten drin, so an unsere Treppe gehängt. Ja, 24 Türchen, Beutel, Schubladen, Kästchen und so weiter. Mit allem möglichen drin. Schokolade, Lego, Playmobil, anderem Spielzeug, Computerzeugs, Dekokram und viele mehr. Vielen verschiedenen Ausführungen. Ja, und ab dem 1. Dezember macht man jeden Tag ein Türchen auf, bis zum 24., wo meistens auch ein größeres Türchen ist. Und ja, man kommt am 24. Dezember mit jedem Türchen einen Tag näher und freut sich immer mehr auf das, was dann kommt. Freut sich immer mehr auf die Geschenke an Heiligabend, weil die Geschenke an Heiligabend sind ja das Wichtigste an der Sache. Oder? Eigentlich ja nicht so ganz. Also natürlich gibt es an Weihnachten noch Geschenke, auf die wir uns freuen dürfen. Aber die sind nicht das, worauf wir uns eigentlich freuen, beziehungsweise auf das, worauf wir eigentlich warten sollten. Denn Advent bedeutet ja eigentlich was anderes. Das haben wir eben in dem Lied auch gesungen. Und wer weiß noch, was Advent bedeutet? Ankunft, genau. Advent kommt vom lateinischen Wort Adventus und bedeutet Ankunft. Also irgendwer scheint an Heiligabend anzukommen. Sind vielleicht die Verwandten, die an Weihnachten kommen zum Essen? Oder der Postbote, der die Pakete bringt, wobei der hoffentlich schon vorher da war? Allerdings sind hier weder die Verwandten noch der Postbote mit gemeint. Es ist noch nicht mal von einer Ankunft die Rede, die dieses Jahr stattfindet oder letztes Jahr oder nächstes Jahr, sondern es ist eine Ankunft, die schon vor über 2000 Jahren war. Und zwar, ja, rede ich hier von Jesus Christus, weil Postbote und die Verwandten haben da noch nicht gelebt. Dann kennen wir nur noch Jesus Christus, der da übrig ist. Ja, und die Bibel sagt uns ziemlich viel über Jesus. Ganze 27 Bücher, das ganze Neue Testament dreht sich im Grunde nur um Jesus Christus. Aber heute möchte ich mal gucken, was in den anderen 39 Büchern im Alten Testament über Jesus drinsteht. Denn genauso wie die Verwandten an Weihnachten vorher ankündigen, dass sie kommen, oder man heute auch über das Internet rausfinden kann, wann der Postbote die Pakete bringt, können wir im Alten Testament sehen, dass auf das Jahr genau bestimmt wird, wann Jesus das erste Mal kommen wird, wann Jesus auf diese Erde kommen wird. Ja, und ich möchte auf diese Jahresangaben gar nicht so detailliert eingehen, weil da könnte man ganze Vorträge drüber halten. Ich habe so aus dem Buch, wo genau aufgeschlüsselt wird für die Zeitangaben, wann was passiert ist und so, was sich ausschließlich auf die Angaben in der Bibel stützt. Und aus dem Buch habe ich auch die Jahresangaben genommen, die ich hier ab und zu nenne. Ja, wir können daran gut sehen, dass Gott die Juden keineswegs im Unklaren gelassen hat. Jeder Jude wusste ganz genau, dass irgendwann der Messias, irgendwann der Retter kommen wird, um die Menschen zu befreien. Das Alte Testament gibt uns da so sehr viele Stellen, in denen wir Jesus sehen können. Viel zu viele, als dass ich heute alle aufzählen könnte, aber ein paar möchte ich heute auch mit uns durchgehen. Am Anfang möchte ich einmal gucken, wer da überhaupt kommen sollte. Also woher wussten die Juden denn nun, dass da ein Messias kommen sollte? Eine ziemlich frühe Erwähnung, dass ein Herrscher kommen wird, finden wir in 1. Mose 49 in Vers 10. Nicht weicht das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis dass der Schilo kommt, dem gehört der Gehorsam der Völker. Die Bedeutung des Wortes Schilo ist erstmal allgemein unbekannt. In vielen Übersetzungen steht auch einfach Schilo, wie hier in der Elberfelder Übersetzung. Aber andere Übersetzungen, ein paar, nutzen das Wort Herrscher oder Held. Und zusammen mit dem nächsten Vers, dem 11., lässt sich erkennen, ja, dass hier Jesus gemeint ist, der auch aus dem Stamm Juda kommen sollte, wie hier steht. Nicht weicht das Zepter von Juda. Und 1915 Jahre später, nachdem das geschrieben wurde, ist Jesus dann tatsächlich als Nachkomme von Juda geboren. Das können wir in Lukas 3 in den Versen 23 bis 38 nachlesen, wo wir eine rückwärts gerichtete Ahnenfolge finden, die hier ausdrucksweise mal auch zeigen will. Und er selbst, Jesus, war ungefähr 30 Jahre alt, als er auftrat und war, wie man meinte, ein Sohn des Josef, später des David und noch später des Juda. Wo wir dann sehen, dass Jesus tatsächlich aus dem Stamm Juda kam. Da können wir sehen, wie genial Gott das alles geplant hat. Zwischen Jesus und Juda liegen 52 Generationen. Und vor Juda bis Adam sind nochmal 23 Generationen. Hier können wir sehen, welchen Perfektionismus Gott besitzt und wie genial er alles eingefädelt hat, dass genau die Ahnenfolge entsteht. Aber auch schon 232 Jahre vor dem Vers, bevor das in 1. Mose 49 geschrieben wurde, hat Gott seinen Rettungsplan ganz konkret gestartet, als er Abraham, der später Abraham genannt wurde, vom Anfang von 1. Mose Kapitel 12, als Gott ihn da aufruft und nach Kanaan schickt. Da fängt praktisch dieser Plan konkret an. Aber damit noch nicht genug. Wenn wir einmal ins Neue Testament springen, können wir in 2. Timotheus 1, Vers 9 sogar lesen, dass Gott diesen genialen Plan schon hatte, bevor er diese Welt und damit den Menschen überhaupt erschaffen hat. Der 2. Timotheus 1, Vers 9 sagt uns, der Gott hat uns gerettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben ist. Paulus schreibt hier die unglaubliche Botschaft, dass Gott seinen Rettungsplan schon ausgedacht hatte, bevor er uns Menschen überhaupt erschaffen hat. Also Gott wusste vorher schon, dass der Mensch scheitern wird und Gott verwerfen wird. Aber trotzdem hat er uns erschaffen. Ja, das ist eine Liebe, die wir Menschen nicht verstehen können. Aber Gottes Plan schloss auch nicht nur ein, wer kommen sollte, sondern der Prophet Micha offenbart uns ungefähr 700 Jahre vor Jesu Geburt, wo er geboren werden sollte. Micha 5, Vers 1 sagt uns, und du, Bethlehem Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über ganz Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Hier lesen wir, dass aus Bethlehem ein Herrscher kommen wird, der aus der Ewigkeit zu uns kommt. Zweifelsfrei kann hier nur von Jesus die Rede sein, da in der Bibel nur von einem Herrscher, der aus Bethlehem die Rede ist, der aus der Ewigkeit kommt. Und ja, das ist Jesus Christus höchstpersönlich. Dass er in Bethlehem geboren wurde, lässt sich zum Beispiel in Matthäus 2, Vers 1 nachlesen. Und dass er aus der Ewigkeit entstammt, ja, das sehen wir dadurch, dass Jesus ja Gottes Sohn genannt wird in der Bibel. Dass er Gottes Sohn ist. Von Bethlehem haben wir übrigens auch schon viel früher im Alten Testament schon gelesen. Denn neben David, der dort geboren ist, lesen wir das erste Mal in 1. Mose 35, Vers 19 von Bethlehem, dass dort Rahel, die Frau von Jakob, begraben wurde. Schon ungefähr 1970 Jahre vor Jesu Geburt. Also daran können wir sehen, dass Bethlehem kein irgendein zufälliges kleines Dorf ist, sondern es eine extrem lange Geschichte hat. Und dieser Plan ist ja auch natürlich noch nicht fertig. In Jesaja 7, Vers 14 lesen wir noch mehr. Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Mit euch, Jesus, also darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben, ist die Nachkommenschaft Davids gemeint. Das lesen wir einen Vers früher. Jesaja sagt hier schon voraus, dass Jesus von einer Jungfrau geboren werden soll. Matthäus greift das auch später auf, als er in seinem Evangelium von der Geburt Jesu berichtet. Das lesen wir in Matthäus 1 in den Versen 18 bis 25, die ich hier ausschnittsweise vorlesen möchte. Mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so. Als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, also als sie noch Jungfrau war, schwanger befunden von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dies alles geschah aber, damit erfüllt wurde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Und sie werden seinen Namen Immanuel nennen, was übersetzt ist, Gott mit uns. Und später dann noch, bis sie einen Sohn geboren hatte und er nannte seinen Namen Jesus. Genauso wie es Jesaja ungefähr 730 Jahre vorher vorausgesagt hat, ist es auch eingetreten. Hier sehen wir nochmal wieder, wie perfekt Gott das alles geplant hat und keine Fehler macht. Die unterschiedlichen Schreibweisen von Immanuel, also einmal mit I und einmal mit E, kommen übrigens einfach davon, dass das Alte Testament in Hebräisch und das Neue in Griechisch geschrieben ist. Aber einen Moment mal. Jesaja sagt hier, dass der Sohn Immanuel heißen soll. Und Matthäus zitiert auch genau die Stelle. Aber Vers 21, in Vers 21 sagt Gott zu Josef in einer Vision, dass er das Kind Jesus nennen sollte. Und das Kind wurde auch später Jesus genannt, Vers 25. Es hat sich da nicht ein schwerer Fehler eingeschlichen? Redet Jesaja vielleicht doch nicht von Jesus? Wenn Matthäus diese Stelle nicht selbst auf Jesaja beziehen würde, könnte man tatsächlich meinen, dass Jesaja vielleicht gar nicht von Jesus redet. Aber da Matthäus eben genau diese Stelle zitiert, ist damit auf jeden Fall Jesus gemeint. Denn schließlich ist die Bibel, wie wir wissen, Gottes unfehlbares Wort an uns Menschen. Da sind keine Fehler drin. Also wie ist dieser Namenskonflikt dann zu verstehen? Hat Gott sich vielleicht umentschieden? War der Name Immanuel nach dem neuesten Babynamen-Ratgeber vielleicht nicht mehr modern? Und Jesus war viel moderner? Es gibt ja heute viel, so diese Listen mit den beliebtesten Babynamen. Diesem Jahr zum Beispiel steht Liam ganz oben auf der Liste der beliebtesten Namen. Ja, also der beliebtesten jungen Namen. Aber wie auch immer, ich denke nicht, dass sich Gott umentschieden hat. Von einem Babynamen-Ratgeber zu der Zeit habe ich auch noch nichts gehört. Ich habe zwar gesucht nach einer Top-Namenliste aus dem Jahr, aus Jesus Geburtsjahr, aber ich habe leider nichts gefunden. Wäre mit Sicherheit ziemlich interessant gewesen. Wir sollten uns hier den Namen Immanuel einmal genauer anschauen. Matthäus klärt uns hier auch, dass dieser Name übersetzt Gott mit uns bedeutet. Und daraus können wir schließen, dass Gott Immanuel ist. Das Kind hieß mit offiziellem Namen zwar Jesus, aber eben er war ebenso Immanuel. Denn, erkläre ich jetzt, wir wissen ja, dass Jesus Gott ist. Steht ja auch oft in der Bibel. Und da Jesus bei den Menschen war, war Gott auch bei den Menschen. Also Gott war mit den Menschen, kann man auch sagen. Halt Gott mit uns. Demnach ist Immanuel praktisch eine Beschreibung des Wesens von Jesus. Und dazu gehe ich auch nochmal von aus, dass die Leser damals das verstanden haben, wenn die das gelesen haben. Denn wenn das so unklar gewesen wäre, hätte Matthäus Jesaja entweder nicht zitiert oder hätte eine Erklärung dabei gegeben, warum das jetzt zwei verschiedene Namen sind. Denn einen so offensichtlichen Fehler, da hätten die Juden damals oder die Leser das mit Sicherheit nicht mehr ernst genommen, was Matthäus geschrieben hat, wenn das so ein gravierender Fehler drin gewesen wäre. Also alles, ja, deutet darauf hin, dass genau alles, so wie es da steht, richtig ist, dass Jesus ist Immanuel praktisch. Jesus ist Gott mit uns. Also doch keine spontane Namensänderung durch Gott. Auch hier erkennen wir wieder die Perfektion, die Gott an den Tag legt. Alles, was Gott einmal beschlossen hat, ist festgelegt und gilt für immer und ewig. Wenn Gott uns Menschen einmal etwas versprochen hat, wird er sich immer daran halten. Ja, das ist eine großartige Wahrheit, durch die wir immer wieder Mut und Hoffnung finden können. Es gibt viele Vorhersagen in der Bibel, im Alten Testament, die durchaus positiv sind für die betreffende Person. Vorhersagen, die einen Vorteil oder irgendwas Gutes vorhersagen. Eine weitere solche Vorhersage finden wir zum Beispiel in Sacharja 9, Vers 9. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Ist das nicht eine großartige Vorhersage? Ein König wird kommen, der siegreich ist, das heißt, der seine Feinde besiegen wird. Und dazu ist er auch noch gerecht und demütig. Das ist mal ein König, den man gerne hat. Und in der Tat haben wir auch genau diesen König. Und zwar meine ich natürlich auch hier wieder Jesus. Das sehen wir in Johannes 12, in den Versen 12 bis 15. Am folgenden Tag, als die große Volksmenge, die zu dem Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosanna, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn und der König Israels. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein Esel kommt, sitzend auf einem Eselsfüllen. Dies in Sachaja, so großartig klingende Vorhersage, hat sich noch großartiger erfüllt. Herr Johannes zitiert ja sogar noch die Stelle von Sachaja, um darauf hinzuweisen, dass Jesu Einzug schon seit über 500 Jahren bekannt war. Es ist beim König zwar üblich, dass, wenn er irgendwo hinkommt, vorher angekündigt wird, aber 500 Jahre vorher angekündigt ist da schon eine ziemliche Hausnummer. Wobei wir sagen können, dass für Gott 500 Jahre eine relativ kurze Zeitspanne sind. Schließlich hat er diesen Plan schon gehabt, bevor er die Welt überhaupt erschaffen hat. Also schon über 4000 Jahre noch länger vorher. Ja, aber leider sind auch nicht alle Teile dieses Plans, den Gott entworfen hat, positiv für die betroffene Person. Denn Jesaja hat uns auch das Ende von Jesus nicht vorenthalten. Denn welches 4 Tage nach der Einzug in Jerusalem, das Sachaja beschrieben hat, stattfinden sollte, das können wir in Jesaja 53, Vers 2b bis 7 nachlesen. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht, und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern, und er tat seinen Mund nicht auf. Und aufgrund von einigen Parallelen zum Neuen Testament können wir sehen, dass hier eindeutig von Jesus die Rede ist. Zum Beispiel Johannes 1, Vers 11. Er kam in das Seine, diese Welt, und die Seinen, wir Menschen, nahmen ihn nicht an. Eine weitere Parallele gibt es in 2. Korinther 5, Vers 21. Den, der Sünde nicht kannte, hat er, Gott, für uns zur Sünde gemacht. Und in Galater 3, Vers 13. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Schließlich noch eine letzte Parallele zum Vers 7 in Matthäus 26, Vers 62 und 63. Und der hohe Priester stand auf und sprach zu ihm: Antwortest du nichts? Was zeugen diese gegen dich? Jesus aber schwieg. Er tat seinen Mund nicht auf. Es gibt noch viel mehr Parallelstellen zu diesem Abschnitt von Jesaja, aber ich beschränke mich jetzt erstmal auf die paar. Und dadurch können wir aber sehen, durch diese vielen Parallelen, dass es ein extrem wichtiger Abschnitt ist, den Jesaja hier aufzeigt, den Jesaja hier nennt. Ja, es ist eine zentrale Schlüsselstelle in der Bibel, weil da einfach so extrem viel über Jesus drinsteckt. So vieles von dem, was passieren wird. Und vor allem auch, warum das passieren wird. Für Jesus selbst war das doch eigentlich eine ziemlich düstere Vorhersage. Hier wird gesagt, dass er Qualen leiden wird und von uns Menschen verstoßen und misshandelt wird. Aber dafür ist diese Vorhersage für uns Menschen umso herrlicher. Also lesen wir hier, dass Jesus unsere ganze Schuld tragen wird. Er wird den Tod sterben, den wir, jeder einzelne von uns, eigentlich selbst hätte sterben müssen. Jedoch war der Preis für Jesus dafür extrem hoch. So bedeutete das für Jesus den sicheren Tod durch Kreuzigung. Wir wissen zwar, dass Jesus am dritten Tag wieder aus dem Tod auferstanden ist, aber müssen allein diese 3 Tage tot. Und der auch die Trennung von seinem Vater von Gott bedeutete, extrem grausam gewesen sein. Und Jesus wusste das auch schon vorher, was auf ihn zukommt. Denn in Lukas 22, in den Versen 41 bis 44 lesen wir das. Und er zog sich ungefähr einen Steinwurf weit von ihnen, den Jüngern, zurück und kniete nieder, betete und sprach: Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Und als er in Angst war, betete er heftiger. Es wurde aber sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Jesus wusste schon vorher, welche Leiden er ertragen würde, wenn er am Kreuz hängt und in den Tod und was der Tod bedeutet. Ich habe mal einen kurzen Beitrag gehört von einem Arzt, meine ich, der erklärt hat, was für körperliche Auswirkungen es hat, wenn man gekreuzigt wird. Er hatte das ziemlich detailliert beschrieben und ja, seiner Beschreibung nach sind das enorme Qualen, die man sich selbst in seinen schlimmsten Albträumen nicht vorstellen kann. Jesus hat hier sogar gebetet zu seinem Vater, dass er sich doch möglichst einen anderen Weg ausdenken soll, dass er irgendeine andere Möglichkeit finden soll. Ja, aber das war nicht möglich. Es gab nur diesen einen Weg, den Plan zu vollenden. Und ja, Jesus hat sich dem Willen seines Vaters gebeugt und damit diesen perfekten Plan, der schon seit vielen tausenden Jahren stattfand, in die finale Phase gebracht. Hätte Jesus ja das nicht gemacht, wäre dieser gesamte Plan hinfällig gewesen. Ja, hier sehen wir wieder die perfekte Planung Gottes und seine unglaubliche Liebe zu uns, dass er sogar in den Tod gegangen ist, um uns das ewige Leben an seiner Seite zu ermöglichen. Aber wieso musste Jesus denn jetzt überhaupt am Kreuz sterben und wieder auferstehen? Ich habe ja schon erwähnt, dass er am Kreuz unsere ganze Schuld getragen hat, damit wir das nicht müssen. Aber was genau hat es damit eigentlich jetzt auf sich? Wo kommt diese Schuld überhaupt her? Und wieso musste dafür jemand sterben? Hätte man das nicht vielleicht anders lösen können? Die Antwort auf die Frage, wo diese Schuld herkommt, finden wir ganz am Anfang der Bibel. In 1. Mose Kapitel 2, Vers 17 und 1. Mose Kapitel 3, Vers 6. In der ersten Stelle, Kapitel 2, Vers 17, gibt Gott dem Menschen ein Gebot, ein einziges. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Eigentlich ja ganz einfach. Im Garten Eden, den Gott höchstpersönlich für den Menschen angelegt hatte, gab es eine Unmenge an Bäumen und Sträuchern und Früchten in allen möglichen und unmöglichen Ausführungen. Von allem durfte der Mensch essen, von allem durften Adam und Eva essen. Nur von diesem ganz einen speziellen Baum nicht, dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Es gab nur dieses eine Gebot. Ja, kurz später lesen wir in Kapitel 3, Vers 6, dass Adam und Eva, angetrieben vom Satan in Form einer Schlange, dieses eine Gebot gebrochen haben. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Nahrung und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, einen sich zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Eine einfache Tat mit weitreichenden Folgen. Dadurch, dass Adam und Eva hier das einzige Gebot Gottes missachtet haben, haben sie das Schicksal der gesamten Menschheit bestimmt. Denn durch diese eine Übertretung ist die Sünde in die Welt gekommen und befällt jeden einzelnen Menschen ohne Ausnahme. Wie wir unter anderem auch in Psalm 14, Vers 3 lesen können. Alle sind abgewichen, sie sind alle verdorben, da ist auch nicht einer, der Gutes tut, auch nicht einer. Als Ergebnis von dieser ersten Sünde, da musste der Mensch sterben, wie Gott in seinem Gebot gesagt hat. Zum einen, als erstes starb er geistlich, weil der Mensch von da an von Gott getrennt leben musste, weil Gott Sünde in seiner Gegenwart nicht dulden kann. Das passt nicht zusammen, Gott und Sünde ist ein Gegensatz. Und aus dem gleichen Grund ruft Jesus übrigens am Kreuz auch aus: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er ruft hier nicht mein Vater, sonst hat Jesus immer zu seinem Vater geredet, sondern hier ruft er mein Gott. Als Jesus am Kreuz hing, wurde er mit der gesammelten Schuld dieser Welt beladen und das bedeutete auch für Jesus, den Sohn Gottes selbst, die Trennung von Gott, die Trennung von seinem Vater. Ja, neben dem geistlichen Tod nach dem Sündenfall musste aber auch ein physischer Tod passieren, weil Sünde das aufgrund ihres Wesens als Sünde erfordert, weil das bei Gott so festgelegt ist. Allerdings hat Gott einen Ersatz gefunden, damit der Mensch nicht selbst direkt sterben musste wegen der Sünde. Und zwar lesen wir das in 1. Mose 3, Vers 21. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie. Gott hat dem Menschen Kleidung aus Fell gemacht. Und dafür musste ein Tier sterben, weil sonst kommt man nicht an das Fell ran. Es musste Blut fließen. Dieses Tier, oder vermutlich sogar zwei Tiere, weil es ja auch zwei Menschen waren, Adam und Eva, dieses Tier starb als Ersatz für Adam und Eva. Und später in 3. Mose setzt Gott dem Israel dies auch als Gesetz fest. Wer Sünde tut, muss ein Tier opfern. Gott gibt das ziemlich ausführlich vor, wann welches Tier geopfert werden muss. Diese Gesetze stehen alle in 3. Mose Kapitel 4 und 5. Und da gibt Gott insgesamt 7-mal die Anweisung, dass für Sünde ein Tier geopfert werden muss. 7-mal. Und ich denke, das macht es mehr als deutlich, welche Folgen Sünde hat. Dass Sünde immer, egal wie schlimm, den Tod und Blutvergießen zur Folge hat. Und Gott lässt uns aber auch nicht im Dunkeln darüber, warum denn jetzt ausgerechnet Blut für Sünde vergossen werden musste. Das wird in 3. Mose 17, Vers 11 aufgeklärt. Denn die Seele des Fleisches ist im Blut, und ich selbst habe es euch auf den Altar gegeben, Sühnung für eure Seelen zu erwirken. Denn das Blut ist es, das die Sühnung tut durch die Seele in ihm. Hieraus können wir erkennen, dass es eigentlich nicht das Blut an sich ist, was die Sünde bringt, sondern die Seele, die Leben gibt, die in dem Blut ist, die sich im Blut drin befindet. Und wenn wir dazu noch 1. Mose, Kapitel 1, Vers 30 lesen, wo steht: Aber allen Tieren auf der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich auf der Erde regt, in dem eine lebende Seele ist, habe ich alles grüne Kraut zur Speise gegeben. Wenn wir das lesen, sehen wir, dass jedes Tier auf dieser Welt eine Seele hat. Und damit können Tiere als Ersatz für den Menschen sterben. Denn für Sünde muss eine Seele sterben. Und ergänzend dazu möchte ich auch noch jetzt Hebräer 10, Vers 4 lesen. Denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Das sei es komisch. Ich habe doch gerade erst erklärt, dass Tiere als Ersatz für den Menschen sterben können. Und jetzt auf einmal doch nicht. Ja, was denn jetzt? Es ist beides richtig. Tiere sind Ersatz und Tiere sind kein Ersatz. Das klingt jetzt erstmal verwirrend, aber ich versuche das zu erklären. Grundsätzlich ist es ja so, dass für Sünde eine Seele sterben musste. Allerdings will Gott nicht, dass ein Mensch seine Seele gibt für die Sünde, die er tut. Weil Gott uns Menschen liebt, weil er uns nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Deswegen bleiben eigentlich nur noch Tiere übrig, weil außer Menschen und Tieren gibt es nichts mit einer lebenden Seele in dieser Welt. Ja, durch den Umstand, dass wir Menschen nach Gottes Ebenbild erschaffen wurden, ist der Wert eines Menschen, damit auch der Wert einer Seele, wesentlich höher als der Wert eines Tieres. Dazu möchte ich auch noch 1. Mose 9, Vers 6 anfügen. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden, denn nach dem Bilde Gottes hat er, Gott, den Menschen gemacht. Ja, hier, der Vers macht es nochmal deutlich, wie viel mehr Wert das Leben eines Menschen ist, als das Leben eines Tieres. Weil Gott es höchstpersönlich verboten hat, einem anderen Menschen das Leben nimmt. Ja, und dazu kommt noch, dass die Opfertiere bei den Juden ihr Leben ja nicht geben, sondern ihnen das Leben genommen wird. Und dass das einen Unterschied macht, sehen wir in dem Opfertod von Jesus, bei dem im Neuen Testament sehr oft betont wird, dass Jesus sein Leben freiwillig aus Liebe gegeben hat. Das lesen wir zum Beispiel in 2. Timotheus 1, Vers 9, den ich auch vorhin schon mal gelesen habe. Der hat uns gerettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern auch nach seinem eigenen Vorsatz, also nach seinem eigenen Willen und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben. Diese Eigenschaften, die fehlen bei einem Tier. Und dazu sehen wir auch, dass ein Jude immer wieder Tiere zur Sühnung opfern musste. Jedes Mal, wenn er gesündigt hatte, musste ein neues Tier geopfert werden. Und dass das keine zufriedenstellende Lösung ist, ist, denke ich mal, offensichtlich. Und ja, deswegen hat Gott diesen genialen Plan entwickelt, der seinen Höhepunkt erreicht hat, als Jesus auf diese Welt gekommen ist. Ja, das ist die Ankunft, an die wir an der Adventszeit, an den 4 Adventssonntagen denken möchten. Die 4 Adventssonntage kommen übrigens von den etwas über 4000 Jahren, die zwischen Erschaffung des Menschen und Jesu Geburt vergangen sind. Also ein Adventssonntag pro 1000 Jahre. Aber auch wenn es in der Adventszeit vorrangig um die erste Ankunft Jesu auf dieser Erde rumgeht und wo wir daran denken, was auch wichtig ist, dass wir daran denken, gibt es noch eine andere Ankunft, an die wir auch denken können. Also ich möchte da aus Johannes 14 die Verse 1 bis 3 lesen. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Also Jesus redet hier gerade zu seinen Jüngern. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Schon fast beiläufig erwähnt hier Jesus im 3. Vers, dass er einmal wiederkommen wird. Noch ganz am Ende der Bibel lesen wir, dass Jesus wiederkommen wird. In Offenbarung 22, Vers 20 lesen wir, der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Und damit ist Jesus gemeint. Es gibt auch noch viele Stellen mehr, die bezeugen, dass Jesus wiederkommen wird. Bei seiner ersten Ankunft, bei der er als Baby auf diese Welt gekommen ist, hatte er praktisch die Aufgabe, einen neuen Bund mit uns Menschen aufzurichten und die Sünde dieser Welt ans Kreuz zu tragen und zu sühnen. Johannes 3, Vers 16b und 17, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Ja, das ist eine großartige Botschaft für uns Menschen. Jeder, der an ihn glaubt, der an Jesus glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Bei seiner zweiten Ankunft auf dieser Erde wird er alle Menschen, die an ihn als den wahren Gott und Erlöser glauben, zu sich in die Ewigkeit holen. 1. Thessalonicher 4, Vers 16 und 17 macht das nochmal deutlich. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel und die Toten Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in die Wolken dem Herrn entgegen. Das ist einfach großartig. Das wissen wir ja schon mal, was bei der zweiten Ankunft von Jesus passieren wird. Jetzt müssen wir also nur noch herausfinden, wann das passieren wird. Seine erste Ankunft auf dieser Erde ist ja ganz genau datiert und genau in der Bibel beschrieben. Und zwar im Jahr 4230 nach Erschaffung des Menschen. Dann sollte es doch bestimmt auch möglich sein, die zweite Ankunft Jesu zu bestimmen. Lesen wir dazu einmal 1. Thessalonicher 5, Vers 1 und 2. Praktisch die Fortsetzung von dem. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Und dazu noch Matthäus 24, Vers 44. Deshalb seid auch ihr bereit, denn in der Stunde, in der ihr es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. Wollten wir eigentlich anfangen, den Zeitpunkt der zweiten Ankunft zu berechnen? Weil jetzt lesen wir hier, dass dieser Zeitpunkt einfach nicht bekannt ist. Vielmehr noch, Jesus wird dann kommen, wenn wir es gar nicht erwarten. Das sagt die Stelle wie ein Dieb in der Nacht aus. Denn ein Dieb, bzw. Einbrecher, sagt ja vorher auch nicht Bescheid, wenn er kommt. Man kann zwar vermuten, dass er vielleicht dann Dieb kommen kann, wenn zum Beispiel in den letzten Nächten über den Nachbarn eingebrochen wurde. Aber einen genauen Zeitpunkt können wir nicht wissen beim Dieb. Aber im Gegensatz zu einem Dieb wissen wir bei Jesus, dass Jesus definitiv kommen wird. Weil ein Dieb kann auch sein, dass er gar nicht kommt. Aber Jesus wird definitiv kommen. Ja, diese Ungewissheit geht auch noch einen Schritt weiter. Das sagt Jesus selbst in Matthäus 24, Vers 36. Von jenem Tag aber und jener Stunde wenn er wiederkommt, weiß niemand, auch nicht die Engel in den Himmeln, auch nicht der Sohn, sondern der Vater alleine. Hier macht Jesus nochmal deutlich, wie geheim dieser Zeitpunkt ist. Ja, noch nicht mal er selbst weiß, wann er wiederkommen soll, sondern nur sein Vater weiß, wann es soweit ist. Nur der Vater selbst hat diesen Zeitpunkt, seinen perfekten Plan festgelegt. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass Jesus bei seinem Vater sitzt und sehnsüchtig darauf wartet, dass er endlich sagt, hier, jetzt darfst du wieder zurückkommen, jetzt darfst du auf die Welt gehen. Weil Jesus bei seiner Gemeinde sein will, weil Jesus seine Gemeinde zu sich holen möchte. Aber weil zwei Ankünfte noch nicht genug sind, spricht die Bibel sogar von einer dritten Ankunft Jesu auf dieser Erde. Diese dritte Ankunft ist übrigens wieder genau datiert, und zwar 7 Jahre nach der zweiten Ankunft. Von dieser Ankunft lesen wir in Offenbarung 19, in den Versen 11 bis 21, von denen ich ausschnittsweise lesen möchte. Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig. Das ist Jesus. Und richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Und die Truppen, die im Himmel sind, folgen ihm auf weißen Pferden, begleitet mit weißer, reiner Leinwand. Und er trägt auf seinem Gewand und seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Und so wurde ergriffen das Tier, das ist der Antichrist, und der falsche Prophet. Lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Und die übrigen wurden getötet mit dem Schwert. Ja, das ist die dritte Ankunft von Jesus auf dieser Erde. Im Gegensatz zu den ersten beiden Ankünften kommt er hier allerdings nicht mehr aus positivem Grund. Bei der dritten Ankunft wird Jesus mit einer Streitmacht kommen. Und jeder ungläubige Mensch wird getötet werden. Hier gibt es keine Gnade mehr und keine Umkehr. Wenn Jesus dieses letzte Mal wieder auf diese Welt kommt, dann ist jede Möglichkeit der Rettung vergangen. Das klingt jetzt erstmal ziemlich deprimierend. Aber genau deswegen hat uns Gott es auch offenbart. Damit wir das jetzt schon vorher wissen. Damit wir das vorher wissen und der Welt davon erzählen können. Damit möglichst viele Menschen errettet werden und nicht verloren gehen. Damit sie die Ewigkeit mit Jesus verbringen können. Denn es wird zwar jeder Mensch ewig leben, aber die Frage ist, wo? Verbringt er die Ewigkeit mit Qualen im Feuersee, in der Hölle, wie hier beschrieben, oder verbringt er die Ewigkeit mit der Herrlichkeit, mit Freuden bei Jesus? Ja, die Bibel lässt uns über nichts von dem im Dunkeln, denn der Herr ist ein fairer Gott. Er hat uns seinen gesamten Plan für uns Menschen offenbart und mitgeteilt. Alle drei Ankünfte Jesu Christi sind in der Bibel bereits im Voraus detailliert bekannt gemacht. Alle drei Ankünfte haben einen ganz bestimmten, ganz wichtigen Teil im Plan Gottes. Die erste Ankunft war der Wegbereiter für uns Menschen. Hier hat Gott praktisch einen neuen Bund mit uns Menschen geschlossen. Ein Bund, dem jeder Mensch freiwillig beitreten darf. Es gibt da keine Ausschlussregeln. Und Gott hat sich als Mensch ans Kreuz schlagen lassen, ist in den Tod gegangen und wieder auferstanden, damit jeder, der seinem Bund beitritt, in Ewigkeit bei ihm leben kann. Bei der zweiten Ankunft holt der Herr jeden Menschen, der seinem neuen Bund beigetreten ist, zu sich in den Himmel, als Anfang einer großartigen, ewigen Herrschaft im Himmel bei Gott. Aber bei der dritten Ankunft übt der Herr Gericht über die restliche Welt, die ihn und seinen neuen Bund verstoßen hat und in Sünde lebt. Denn Gott kann Sünde nicht dulden. Und am Ende muss jeder, der noch lebt, sein eigenes Blut für seine Sünden vergießen und ist auf ewig verloren. Aber an diese dritte Ankunft brauchen wir überhaupt nicht zu denken als Christen. Brauchen wir Christen nicht dran denken, denn da sie uns nicht gilt. Wir dürfen uns auf die zweite Ankunft freuen, wenn Jesus ja seine Kinder zu sich in die Herrlichkeit holt. Und wenn du noch kein Kind Gottes sein solltest, noch kein Kind Gottes bist, wenn du den neuen Bund noch nicht angenommen hast, dann ist jetzt noch Zeit dafür. Dann hast du immer noch die Chance, errettet zu werden. Aber die Zeit ist knapp. Denn der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. 1. Thessalonicher 5, Vers 2. Wenn du bereit bist, dem Herrn zu folgen, dann bitte ihn jetzt um Vergebung und nimm Jesus in dein Herz auf. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Amen.